Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Abstiegskampf heute in der ersten Fußball-Bundesliga. Leider buchstäblich viele Verletzungsunterbrechungen beim Spiel Bielefeld gegen Union Berlin. Dort steht es zur Halbzeit 0:0. Und im zweiten Spiel des Tages trennen sich Köln und Bremen 1:1. Mehr dazu gleich in der Sendung. Außerdem Olympische Spiele in Deutschland. 7-mal probiert, 7-mal gescheitert. Jetzt überlegt die Rhein-Ruhr-Initiative, sich für 2036 zu bewerben, 100 Jahre nach den Nazispielen von Berlin. Was der parlamentarische Staatssekretär des Bundesinnenministeriums davon hält, hören Sie im zweiten Teil der Sendung. Genauso wie ein Interview mit einer Tierärztin, die über den Herpesausbruch im Pferdesport berichtet. Wir starten aber gleich mit der Ski-Nordisch-WM und der Frage, ob Männer und Frauen im Skispringen nicht gegeneinander antreten können. Zum Abschluss der Ski-Nordisch-WM hat es nochmal richtig Aufregung gegeben, denn im Zielsprint im 50-Kilometer-Rennen der Männer versucht der Norweger Johannes Klæbo sich an Alexander Bolschunow vorbeizudrücken und dabei bricht der rechte Stock des Russen, der im Zielsprint dann nur Dritter wird. Aber nach langen Diskussionen wird Klæbo für sein Manöver disqualifiziert, Bolschunow wird Zweiter, den Sieg holt mit Emil Iversen, ein anderer Norweger. Norwegen damit die dominierende Nation mit 13 Mal Gold, erste im Medaillenspiegel vor Österreich, Schweden und dann Deutschland. Für den Deutschen Skiverband ist es rein von den Ergebnissen eine eher durchwachsene WM gewesen. Highlight natürlich die goldene Medaillen im Skispringen. Die nordischen Kombinierer verpassen hingegen oft knapp das Podest und im Langlauf laufen die Deutschen hinterher. Der DSV zieht trotzdem eine positive Bilanz, berichtet Edgar Endres.
Also insgesamt ist man schon zufrieden. Das war das offizielle Statement etwa 2 Stunden vor Rennen über 50 Kilometer. Okay, die Vorgaben der letzten beiden Weltmeisterschaften, die waren enorm. Da hat man jeweils 6 Weltmeistertitel geholt, zudem noch einige andere Plaketten. In Corona-Zeiten waren die Trainingsbedingungen schwieriger. Die Konkurrenz hat mächtig aufgeholt, vor allem in der nordischen Kombination. Und im Langlauf, haben Sie es angesprochen, gibt es überhaupt keine Chance, aktuell an Medaillen heranzukommen. Wenn die Kombinationsfraktion ein bisschen abbricht, dann fehlen eben diese Weltmeister. Der Titel der vergangenen Jahre, vor allem von Erik Frenzel oder auch im Teamsprint oder mit der Staffel. Die Springer, die haben natürlich kräftig geliefert.
Vor 3 Jahren hat Skilanglauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder gesagt, dass die Deutschen bei der Heim-WM im Langlauf wieder Weltspitze sein wollten. Davon ist man jetzt sehr weit entfernt gewesen. Woran hapert es denn dort?
Ja, das war eine vermessene Aussage. Also ich hätte ihm damals da schon sagen können, das wird nie klappen. Norwegen ist eine Langlaufnation seit Jahrzehnten. Da kannst du einfach nicht ranriechen. Auch heute wieder über die 50 Kilometer, da marschieren die alle vorne weg. Es fehlt natürlich nicht am Geld, es fehlt an den Strukturen. Man müsste vielleicht mehr zentralisieren, den Wettkampf mehr forcieren. Es fehlt natürlich an Talenten, die hat man nur ganz marginal. Heute Friedrich Mocken, 20-Jähriger aus Memmingen, der hat lange mithalten können, bis 33 Kilometer vor dem Ziel. Und es fehlt dann wohl auch am gewissen Know-how. Ein Peter Schlickenrieder hat natürlich selbst als erfolgreicher Athlet 2002 hat das Silber geholt, das mitgebracht. Aber wenn man die Norweger sieht, mit welchem Equipment die hier anreisen, mit welcher Mannschaftsstärke, mit welchen Athleten, dann hast du einfach nicht die Chance. Und Russland darf man auch nicht vergessen, die haben in den letzten Jahren wieder kräftig aufgeholt. Ob alles sauber zugeht, das ist die andere Frage.
Jetzt hat die WM ja wegen Corona ohne Fans stattgefunden, aber trotzdem sind natürlich rund 4.500 Menschen aus vielen unterschiedlichen Ländern vor Ort gewesen. Corona-Fälle hat es aber nur sehr wenige gegeben. Der prominenteste Fall sicherlich Skispringer Halvor Egner Granerud. Wie fällt denn insgesamt das organisatorische Fazit aus?
Also das war perfekt, das hat man auch so erwarten dürfen, diese Testerei. Okay, die haben irgendwann jeden genervt, auch den Journalisten. Alle 2 Tage musstest du zum Test anmarschieren, alle 6 Tage der PCR-Test, dann alle 2 Tage dieser Antigen-Test. Das war natürlich schon ein bisschen nervig, aber um eben die Sicherheit zu gewähren, war es super. Deswegen konnte man davon ausgehen, dass hier alle in einer sogenannten Blase negativ sind, dass es trotzdem 9 Fälle gab, darunter eben der angesprochene Granerud. Das war auch zu erwarten bei insgesamt 25.000 Testungen. Ich glaube schon, dass das ein Fingerzeig sein könnte, wie man Großereignisse stemmt, um sicher zu bleiben. Man muss natürlich auch vor Ort immer Maske tragen, immer Abstand halten. Das ist das A und O. Die Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden, aber wenn eben die Testerei funktioniert, ist das schon gut. Ansonsten haben wir hier überhaupt keine Probleme gehabt.
Einschätzungen von Edgar Endres aus Oberstdorf. Diese Ski-Nordische WM wird vorerst der letzte große Wettkampf sein, bei dem Andreas Bauer die deutschen Skispringerinnen betreut. Nach 10 Jahren als Bundestrainer hat Bauer unter der Woche bekannt gegeben, nach der Saison aufzuhören, um sich einem privaten Projekt zu widmen. Als er 2011 seinen Job antritt, starten die Frauen in ihre erste richtige Weltcup-Saison. Es folgen Olympische Spiele, Weltmeisterschaften und in dieser Woche dann eine weitere Premiere. Zum ersten Mal gibt es bei einer WM ein Springen von der Großschanze mit Weiten von mehr als 130 Metern. Da habe ich Andreas Bauer vor der Sendung gefragt, ob er damit gerechnet hat, dass die Entwicklung so schnell geht.
Wenn ich ehrlich bin, schon, weil in dem Moment, wo eine Sportart olympisch wird, dann nimmt das Ganze unheimlich Fahrt auf und natürlich mussten wir uns in den vergangenen Jahren das ein oder andere erkämpfen, dass es noch etwas schneller geht und einige Wünsche sind auch noch offen von den Mädels, aber es war mir schon klar, dass die Entwicklung schnell voranschreiten wird.
Jetzt haben Sie die Kämpfe angesprochen, was waren denn die Kämpfe, die Sie da gefochten haben?
Ja, vor 2 Jahren in Seefeld, dass wir den Teamwettkampf bekommen und jetzt eben die Großschanze, die Einzelentscheidung bei der Weltmeisterschaft. Wir sind hier in Oberstdorf das erste Mal gleichgestellt mit den Männern. Also wir haben genauso viele Entscheidungen im Skispringen wie die Männer. Und das war schon jetzt ein 10 Jahre langer Kampf, aber er hat sich gelohnt.
Gegen wen kämpft man denn da?
Naja, es gibt immer Kritiker, die dann sagen, das kommt noch viel zu früh für die Frauen. Die können die große Schanze noch nicht springen, die beherrschen das noch nicht gut genug. Es ist die Leistungsdichte noch nicht so da. Also es gibt immer auch viele kritische Stimmen. Aber ich denke, wenn man die Leistung gesehen hat, mit vielen weiten Sprüngen, auch schon vor 4 Wochen beim Heimweltcup in Titisee-Neustadt, hat man sehr viele Sprünge über den kritischen Punkt gesehen, auch bis an den Hinterseil heran. Und da, glaube ich, haben die Mädels den Kritikern selber den Wind aus den Segeln genommen.
Wie schwer ist es denn für die Frauen, die ja jahrelang auf der Normalschanze gesprungen haben, dann den nächsten Schritt zu machen und dann auf die Großschanze zu gehen? Das sind ja dann nochmal beträchtliche Unterschiede, 20, 30 Meter, die es dann weitergeht. Also worauf muss man dann auch als Trainer bei der Entwicklung achten, wenn man diesen Schritt dann macht?
Ja, wir haben den Schritt natürlich schon x-mal vorher im Training gemacht. Und ich möchte auch erinnern, als der Weltcup begonnen hat, 2011, hatten wir das Weltcup-Finale mit den 30 Besten immer auf der Großschanze in Oslo. Also die Großschanze war einmalig damals schon im Programm und dann hat sich im Lauf der Jahre die Anzahl der Wettkämpfe auf der Großschanze auch deutlich erhöht. Wir haben mittlerweile so ein Verhältnis 50-50 zwischen Kleinschanze und Großschanze. Und das ist auch gut so. Zum einen, dass man weite Sprünge auf der Großschanze sieht, aber dass man eben auch die Normalschanze hat, damit eben noch kleinere Nationen, die noch in der Entwicklung stecken, dass die da eben auch ihre Athleten hinschicken können. Aber bei uns im täglichen Trainingsprozess sind wir schon sehr oft auf der Großschanze gewesen.
Sie haben als Assistent von Reinhard Hess angefangen in den Jahren von Schmidt und Hannawald, damals bei den Männern. Dann waren Sie Sprungtrainer bei der nordischen Kombination, bevor Sie dann das Frauenteam übernommen haben. Welche Unterschiede gibt es denn zwischen den Männern und den Frauenteams, die Sie betreut haben über all den Jahren?
Ja, erstmal gibt es natürlich Unterschiede zwischen den Männern und Frauen, ganz klar. Aber ich sage auch, jede Zeit hat ihre Unterschiede gehabt. Also damals die Zeit von Martin Schmidt und Sven Hannawalden war eine extrem intensive Zeit mit einem unheimlichen Hype der Fans. Und dort habe ich auch von Reinhard Hess extrem viel gelernt. Und dann kam die nordische Kombination, dann kam das Verständnis dafür, eben auch ein gutes Gefühl dafür zu kriegen zwischen dem Langlauf und der Schnellkraftsportart Skisprung. Und dann kamen eben die Frauen, wo ich mich noch gut erinnern kann, beim ersten Sommer-Grand Prix in Hinterzarten lief es nicht besonders gut für uns. Und dann hat die Hälfte des Containers oben erstmal geweint. Und das war für mich natürlich als Trainer auch eine ganz neue Situation. Das habe ich bei den Männern also nie erlebt. Und da sind einfach die Frauen viel emotionaler. Mittlerweile weiß ich, dass ich damit umgehen muss oder umgehen kann. Und eine Frau muss auch mal Tränen zeigen können. Das gehört einfach dann mit dazu.
Welche nächsten Schritte, Sie hatten es ganz am Anfang auch schon angesprochen, müssten denn jetzt bei den Frauen noch kommen?
Ja, was wir uns natürlich als erstes wünschen, das wäre die Vierschanztournee für Frauen. Das ist ja auch schon stark in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion. Wie gesagt, in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, die großen Schanzen, das sind schon unsere täglichen Trainingsschanzen, auch Bischofshofen und Innsbruck bei den Österreicherinnen. Und ich habe nur die große Bitte, dass man dann diese Tradition der Vierschanztournee auch in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen weiterleben lässt, also auch für die Frauen und nicht eine Verschanztournee versucht, in irgendwelchen anderen Orten aufzubauen. Weil wenn Sie beispielsweise Wimbledon nehmen, Wimbledon findet auch nicht in Birmingham statt, sondern in Wimbledon. Also man sollte schon bei diesen traditionsreichen 4 Orten bleiben, auch für die Frauen, wenn es denn mal kommt.
Wäre es perspektivisch nicht sogar möglich, im Skispringen Wettbewerbe zu schaffen, in denen Männer und Frauen direkt gegeneinander antreten können? Denn wir haben ja jetzt auch gesehen von der Großschanze, die Frauen sind da ja ähnlich weit gesprungen wie die Männer. Zwar dann mit mehr Anlauf, aber es gibt ja inzwischen im Skispringen auch ein Punktesystem, womit man zum Beispiel auch die Luken von den Punktzahlen hinaufrechnen könnte. Also wäre nicht sogar sowas mal denkbar?
Ja, also das müsste man dann vielleicht schon nochmal richtig ausklügeln. Also momentan, wie der Gate- und Wingfaktor sich verhält, er hat das Skispringen etwas fairer gemacht, aber ganz ausgleichen kann ein Gate-Faktor und ein Windfaktor die Leistung nicht. Das ist ein Äquivalent, sodass man, wenn man mal schlechte Verhältnisse hat oder mal zwangsläufig vielleicht 2 Luken weiter unten starten muss, dass man dann einfach noch im Rennen bleibt, dass man im zweiten Durchgang noch seine Chancen und Möglichkeiten hat. Aber ganz ausgleichen tut momentan die Regel das noch nicht. Aber Sie haben schon recht, wenn sich die schlauen Köpfe da hinsetzen würden, könnte man wahrscheinlich schon ein Punktesystem austüfteln, wo das funktionieren könnte.
Sie haben in Ihrer Karriere als Trainer jetzt auch viele Erfolge gefeiert, den Olympiasieg von Carina Vogt zum Beispiel oder eben diverse Medaillen, auch goldene bei der WM. Was folgt denn jetzt auf diese erste goldene Generation im deutschen Skispringen bei den Frauen? Wie geht es da jetzt weiter?
Ja, ich hoffe natürlich, dass es gut und positiv weitergeht. Es stehen ja jedes Jahr immer wieder Höhepunkte an. Peking im nächsten Jahr, dann kommt die WM in Planitza und 2025 ist auch schon die nordische Ski-WM nach Trondheim in Norwegen vergeben. Wir haben natürlich ein bisschen die Problematik mit unserem Nachwuchs. Da müssen wir schnellstmöglich im Frühjahr unsere Köpfe zusammenstecken, müssen da gute Konzepte entwickeln, weil auch Deutschland ja kein klassisches Skisportland ist. Das heißt, wir haben auch mit den klimatischen Bedingungen zu kämpfen, gerade im Nachwuchs. Und für mich auch das Thema Schneedepot für Jugendschanzen, das müssen wir angehen. Das heißt, dass die Schanzen einfach ab Anfang Dezember präpariert sind. Denn wir wissen alle, Kinder wollen sich bewegen und die Kinder wollen raus und wollen ihren Sport treiben. Und wenn sie das nicht können, dann orientieren sie sich eben langfristig anders.
Sagt der Bundestrainer der Skispringerinnen Andreas Bauer hier im Deutschlandfunk. Auch die Biathletinnen und Biathleten sind heute aktiv gewesen und zwar in Nove Mesto bei der Verfolgung. Bei den Männern gab es aus deutscher Sicht ein solides Rennen, bei den Frauen ein gutes. Thomas Kunze.
Das war ein guter Tag für die deutschen Biathleten und mit dem besten Gefühl geht Denis Hermann nach den Verfolgungsrennen in die kurze Pause in Novo Mesto. Die Sechsin kämpfte sich mit Hilfe einer starken Vorstellung am Schießstand von Position 10 bis auf die 2 vor. Das ist der 2. Podestplatz in diesem Winter für Denis Hermann, die bei den 4 Schießeinlagen 19 von 20 Schüssen versenken konnte. Schneller war wieder nur eine, die schnellste überhaupt. Tiril Eckhoff aus Norwegen siegte abermals souverän. Zweitbeste Deutsche wurde Franz Skapreus auf einem guten 5. Rang. Bei den Männern sah es zwischenzeitlich sogar nach 2 deutschen Podestplätzen aus, weil Arndt Peiffer und Benedikt Doll zur Halbzeit vornweg liefen. Beide aber hielten ihr Niveau in den Stehendanschlägen nicht. Doll wurde mit 2 Strafrunden 8. Arndt Peiffer kam beim Sieg des Norwegers Tarjei Bø als 10. ins Ziel.
Es hätte ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt sein können. Ein Sieg gegen Köln und Bremen hätte sich von seinem Kontrahenten im Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga absetzen können. Aber die Bremer bringen eine Führung nicht über die Zeit, halten aber immerhin mit dem 1:1 den Abstand. Daniel Neuhaus berichtet.
Die Kölner am Ende mit dem Glück im Bunde. Lange hatten sie sich bemüht, waren die aktivere Mannschaft. Erfolgreicher war allerdings Werder Bremen. Mit der 2. Gelegenheit in der 66. Minute trafen sie zum 1:0 durch Josh Sargent per Kopf. Die Kölner danach kopflos, aber dann am Ende eben doch belohnt für ihren Aufwand. Ein langer Ball in den Strafraum konnte nicht festgemacht werden von Bremens Keeper Pavlenka, der dabei leicht behindert wurde. Kölns Mittelfeldspieler Hector sagte Danke, schob ein zum 1:1. Ein Unentschieden am Ende, was den Kölnern im Abstiegskampf nicht so richtig hilft. Eher leben mit dem Punkt können die Bremer, denn sie halten sich den Konkurrenten Köln vom Hals.
Köln damit weiter auf Platz 14. Mit einem Sieg könnte Bielefeld auf einen Punkt rankommen. Beim Spiel gegen Union Berlin steht es weiterhin 0:0. Außerdem ist heute auch das Halbfinale im DFB-Pokal ausgelost worden. Borussia Dortmund spielt zu Hause gegen Bayern-Bezwinger Holstein Kiel und der Sieger der verschobenen Partie Regensburg-Bremen trifft auf RB Leipzig. Egal, wer diesen Titel gewinnt, das, was mit dem chinesischen Club Jiangsu FC passiert ist, wird ziemlich sicher nicht passieren. Der Jiangsu FC hat im November die chinesische Meisterschaft gewonnen. Jetzt wurde der Club aufgelöst, von einem auf den anderen Tag. Der Besitzer, ein Elektrounternehmen, will sich nämlich auf das Kerngeschäft konzentrieren. Das liegt aber auch daran, dass sich der chinesische Fußball mal wieder im großen Umbruch befindet, wie Konstantin Eckner recherchiert hat.
Was haben Sandro Wagner, Marek Hamšík, Axel Witzel und Carlos Tevez gemeinsam? Alle sind international bekannte Fußballstars, die sich während ihrer Karrieren dazu entschieden, nach China zu gehen. Es war nicht unbedingt die sportliche Herausforderung, sondern Geld, das ihn die Chinese Super League gelockt hat. Vor einigen Jahren gab die Regierung das Ziel aus, dass China bis 2050 zu einer Fußballsupermacht aufsteigen soll. Prompt begannen die Vereine, hohe Summen zu investieren. Sportökonom Simon Chadwick, der unter anderem in Shanghai lehrt, erinnert sich.
Es gab diese Vision, aber keine Strategie. Aus meiner Sicht zeigte das Beispiel von Carlo Tevez, wie alles in die falsche Richtung ging. Er verdiente angeblich 750.000 Euro pro Woche. Als er nach dem Vertragsende nach Argentinien zurückkehrte, erzählte er allen, dass er zum Urlaub in China war. Der Fußballverband und die Regierung realisierten, dass diese Ausgaben nicht der Entwicklung des Sports dienlich waren.
Nun die große Wende. Die Regierung von Xi Jinping möchte, dass der Fußball nachhaltiger wirtschaftet. Diese Aufforderung hängt unter anderem mit dem neuen Fünfjahresplan der Kommunistischen Partei zusammen. Die Machthaber in Peking streben wieder größere staatliche Kontrolle an und wollen die kommerziellen Interessen von Unternehmen einschränken. Der Fußballverband reagierte umgehend mit drastischen Maßnahmen, darunter auch folgende. Die Vereine, die in der Regel den Namen eines Sponsoren tragen, sollen sich unverzüglich umbenennen. Aus Guangzhou Evergrande wird Guangzhou FC, aus Jiangsu Suning wird Jiangsu FC, aus Tianjin Taida wird Tianjin Tigers. Man muss wissen, Evergrande, Suning und Taida sind bekannte Unternehmen in China. Das Vorgehen ruft bei Korrespondent Cameron Wilson Kopfschütteln hervor.
Es ist so typisch für den chinesischen Fußball. Sie vollstrecken diese neue Regel auf eine extreme Art und Weise. Es gibt diesen psychischen Druck von Seiten des Verbandes. Wenn gewisse Ansagen von oben kommen, folgt denen jeder. Wenn Xi Jinping etwas über die Nachhaltigkeit im Fußball sagt, ändert jeder sofort die internen Strukturen.
Nach Jahren der immensen Kommerzialisierung folgt nun die große Entkommerzialisierung. Aus europäischer Sicht wäre es nicht ungewöhnlich, würden sich Fans darüber freuen, dass der Einfluss von Unternehmen im Fußball minimiert wird. In China sind die Fans aber mit den alten Vereinsnamen aufgewachsen. Fangruppen aus Peking, Shanghai, Henan, Zhejiang und Tianjin schlossen sich deshalb kürzlich zusammen und protestierten gegen das radikale Vorgehen des Fußballverbands. An einigen Orten haben sie ihren Protest auf die Straße getragen. Bei einer Kundgebung in Henan entrollten Fans ein Banner vor dem Stadion ihres Vereins. Darauf stand geschrieben: Schande! Ihr seid Verräter des Fußballs! Ihr habt unsere Träume und unseren Glauben missbraucht! Ein aktiver Fan äußert sich im Gespräch mit dem Deutschlandfunk zur Willkür des Fußballverbands. Aus Angst vor Repressalien möchte er anonym bleiben und nur Joe genannt werden.
Wir Fans glauben, dass dieses ganze Umbenennungsdrama nur geschieht, weil der Chef des Fußballverbands unbedingt Resultate vorzeigen möchte. Die fünf größten Ultragruppen schlossen sich deshalb zusammen, um gegen die Entscheidung des Verbands zu protestieren. Aber anschließend wurden wir, die den Protest organisierten, von der lokalen Polizei kontaktiert. Es wurde gesagt, ihr könnt eure Meinung äußern, aber versammelt euch nicht öffentlich und macht keinen Ärger.
Do not rally up, causing trouble.
Joe ist aber nicht nur ob der staatlichen Eingriffe aufgebracht. Er ist besorgt, dass einige Vereine verschwinden werden. Auch Simon Chadwick glaubt, dass es in diesem fundamentalen Umbruch noch einige Opfer geben wird.
Wir erleben einen wirtschaftlichen und politisch motivierten Schrumpfungsprozess. Der wird weitergehen. Von jenen Vereinen, die übrig bleiben, wird erwartet, dass sie disziplinierter haushalten und sich zudem einem politischen Zweck unterwerfen.
Geht es nach dem Willen des Fußballverbands, sollen fortan nur sogenannte Bainian Julebu, also 100-jährige Vereine, existieren. Doch die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass im chinesischen Fußball normalerweise nicht in solchen Dimensionen gedacht wird. Schon in wenigen Jahren könnte alles wieder ganz anders aussehen.
Konstantin Eckner über die Umwälzungen im chinesischen Fußball. Zweimal Silber und zweimal Bronze hatten die deutschen Leichtathletinnen und Athleten bei der Hallen-EM im polnischen Torun an den ersten zwei Tagen geholt. Heute sind zwei weitere Bronzemedaillen dazugekommen, beide im Dreisprung. Claudia Hogestrat.
Nele Eckert konnte es nach ihrem Sprung kaum glauben. 14,52 Meter. Damit hatte sie ihre persönliche Hallenbestweite um 35 Zentimeter verbessert. Lange Zeit lag sie damit auf Rang 2, bis die Spanierin Peletero im letzten Versuch ebenfalls 14,52 Meter sprang. Da deren zweitbester Sprung weiter war als der von Eckert, blieb der Göttingerin Platz 3. Ähnlich erging es bei den Männern Max Hess. Erst im letzten Versuch wurde er von Silbermedaillengewinner Copello aus Aserbaidschan überholt, verpasste Silber um 3 Zentimeter.
Leider sehr viele Ungültige dabei gehabt, die durchaus das Potenzial hatten, bei Gold mitzuspielen. Und das ärgert einen natürlich dann umso mehr. Letztendlich ist es auch wieder eine Bronzemedaille. Und ich denke, darüber kann man sich trotzdem freuen.
Insgesamt hat der Deutsche Leichtathletikverband in Torun 6 Medaillen gewonnen.
Informationen von Claudia Hogestadt. Erst Olympiasieger im Fechten, dann irgendwann Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes und nach diversen anderen Top-Positionen als Sportfunktionär dann Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Das ist in aller Kürze der Lebenslauf von Thomas Bach. Seit 8 Jahren ist er im Amt und will gerne noch eine zweite Amtszeit dranhängen. Und als er dies im vergangenen Sommer verkündet, ist die Entzückung bei den anderen IOC-Mitgliedern hörbar.
I am very happy and I think all the Olympic movement is that you decided to continue captaining this boat in these rough waters and difficult moments. No one better than you. Thank you, Mr. President.
Keiner ist besser als Sie, um das Boot durch die schwere See zu bringen, meint Gerardo Wertheim, Präsident des argentinischen Olympischen Komitees. Dieser Ansicht sind offensichtlich auch die anderen IOC-Mitglieder. Bei der Wahl in der kommenden Woche gibt es keinen Gegenkandidaten für Bach. Warum das ist, habe ich vor der Sendung Robert Kempe gefragt, der seit Jahren über das IOC berichtet.
Da ist wichtig zu wissen, dass von den derzeit 103 IOC-Mitgliedern gut 2 Drittel unter der Präsidentschaft von Thomas Bach ins IOC gekommen ist. Da ist es natürlich so, dass wenn man relativ neu in diesem exklusiven Zirkel ist, dass man sich damit Kritik sicherlich erstmal zurückhält. Und zum anderen ist es auch so, dass Bach jetzt nicht unbedingt zimperlich mit Kritikern umgeht. Da kann man sich vielleicht dran erinnern, damals an 2018, die IOC-Session in Pyeongchang, kurz vor den Spielen, den Winterspielen 2018 in Südkorea, als es damals ja eine Riesendebatte gab weltweit um den Umgang nochmal mit dem russischen Dopingskandal. Und da hatte Richard Pound, das dienstälteste IOC-Mitglied, ja damals Kritik vorgebracht, wie das IOC eben mit den Russen umgeht in dem Fall. Und das ist ziemlich eindrücklich gewesen, wie damals ja viele Bach-Vertraute Pound in dieser Sitzung attackierten und ihm unterm Strich organisationsschädigendes Verhalten quasi vorwarfen. Also das ist so ein Umgang, der relativ, glaube ich, gut beschreibt, wie man im IOC mit Kritik umgeht. Auf den Punkt gebracht hat es nochmal Jens Seier-Andersen, mit dem ich sprechen konnte. Er ist Direktor des Sportnetzwerks Play the Game und er hat das ungefähr so beschrieben.
Thomas Bach stands out.
Thomas Bach wirkt wie der perfekte Führer eines Einparteienstaats. Ich denke, wenn man die olympische Bewegung mit irgendeiner Art von politischer Organisationsform oder Institution vergleichen will, ist es dieser Einparteienstaat oder der Vatikan und die katholische Kirche. Sie haben gemeinsam, dass der oberste Führer absolute Macht hat und niemand es wagen wird, über problematische Themen zu sprechen, weil sie wissen, dass es früher oder später auf sie zurückfallen wird.
Sooner or later.
Das sind ja deutliche Worte dann auch zu dem Führungsstil. Jetzt hat das IOC sich ja mit der Agenda 2020 einen Reformprozess auferlegt. Wie weit ist der denn unter Thomas Bach umgesetzt worden?
Bach hatte das IOC ja von Jacques Rogge übernommen, der Belgier, der jetzt nicht so im Vordergrund stand, wie es Thomas Bach in den letzten 8 Jahren getan hat. Und Bach hatte natürlich auch grundsätzliche Probleme geerbt. Man erinnert sich, damals 2013 ist er Präsident geworden. Das war kurz vor den Spielen in Sotschi, wo klar war, was dort für Milliarden quasi verpulvert wurden. Die Spiele, ja immer noch Rekordspiele, die weit in die Milliarden gingen. Unvorstellbare Summen stehen da ja im Raum. Und es war klar, dass die Spiele in Rio kommen. Rio war damals auch schon jedem klar, dass es ein Desaster wird. Man muss sich daran erinnern, Der Staat Rio war pleite, noch bevor die Spiele oder bankrott, noch bevor die Spiele eigentlich angefangen hatten, so richtig. Und es ist auch die Zeit gewesen, dass viele eben sich von Olympischen Spielen verabschiedet hatten. Auch unter Thomas Bach sind viele, viele Städte ausgestiegen aus diesen Bewerberrennen rund um Olympische Spiele. Hamburg zum Beispiel, die deutsche Bewerbung, die 2024 eigentlich die Spiele haben wollten. Also Bach musste letztendlich vor allen Dingen die Olympischen Spiele attraktiver machen. Dafür hatte er dann eben diesen Begriff Agenda 2020 in die Welt gesetzt. Das hat so ein bisschen seine Präsidentschaft geprägt. Das war sein Mantra quasi, was er vor sich hergetragen hat. Das waren 40 Empfehlungen, um eben letztendlich Olympia attraktiver zu machen und das IOC ja zukunftssicher zu gestalten. Was ist daraus geworden? Inwieweit wurde er umgesetzt? Wenn man auf die Spiele schaut, ja, man kann sagen, er hat Spiele vergeben. Er hat sie auch an jetzt nicht unbedingt unlukrative Orte vergeben. Aber viele Dinge waren aus der Not geboren. Denken wir an diese Doppelvergabe vor geraumer Zeit, an Paris 2024 und an Los Angeles 2028. Man hat das letztendlich gemacht, weil nur diese zwei Städte damals übrig geblieben sind, eigentlich in diesem Bewerberrennen 2024. Das IOC verkauft es jetzt als eine großartige Option und Möglichkeit, aus Sicht des IOC sicherlich nachzuvollziehen, aber eben auch ein Beleg dafür, dass Olympische Spiele unter Bachs Präsidentschaft nicht immer so angesagt und lukrativ für viele Ausrichterstädte gewesen sind. Das erkennt man auch daran, dass wie eben auch in Hamburg viele Bürger damals Olympia einen Riegel vorgeschoben haben und der Bürgerwille ganz klar besagte, nein, Olympia von mir aus, aber bitte nicht bei uns in der Stadt.
Mhm. Welche Aufgabe kommen denn auf Thomas Bach in der zweiten Amtszeit auf ihn zu?
In erster Linie natürlich erstmal die Spiele in Tokio, die ja um ein Jahr verschoben wurden aufgrund der Pandemiesituation. Und da wird natürlich die große Frage sein, ob das IOC, was er rigoros an diesen Spielen festhält, die wirklich sicher machen kann für Athleten, Trainer, Betreuer, aber auch Medienschaffende, die ja in Japan vor Ort sein werden. Also das wird eine große Herausforderung werden, denke ich. Und da ist das letzte Wort aus meiner Sicht zumindest noch nicht gesprochen, auch wenn sich das IOC relativ unumwunden positiv äußert dazu. Und dann natürlich die Spiele in Peking, die Winterspiele 2022, die Menschenrechtssituation in Peking. Das wird ein großer Lackmustest werden für Thomas Bach und das ganze IOC im Punkto Menschenrechte in China oder auch der Situation der uigurischen Bevölkerung dort, die massiv unterdrückt werden, hört man vom IOC nichts bis gar nichts. Das wird natürlich ein Punkt sein, auch weil das IOC ja vor geraumer Zeit ja Empfehlungen veröffentlicht hat für eine Entwicklung einer Menschenrechtspolicy. Da kommt aber nach der Veröffentlichung oder seit Veröffentlichung hat man davon auch nichts mehr gehört. Also das wird sicherlich die Amtszeit von Thomas Bach ja mittelbar prägen und weiter rausgeschaut natürlich der Umgang mit den Athleten. Seit geraumer Zeit gibt es dort große Diskussionen, erinnern wir uns an die Regel 40, also Athleten, die ja fordern, auch mit eigenen Sponsoren bei Olympischen Spielen aufzulaufen oder eben die Regel 50, wo es um Meinungsfreiheit und inwieweit ja politischer Protest bei Olympia erlaubt ist, im Punkto auch Menschenrechte oder Rassismus, wo ja gerade so eine Art Evaluationsprozess stattfindet oder abgeschlossen ist. Also auch da ist das IOC seit geraumer Zeit eigentlich ein wenig schuldig, wie man damit weiter verfahren will. Das wird aus meiner Sicht die Amtszeit von Thomas Bach demnächst prägen.
Wird das denn dann auch ein Erbe von Thomas Bach sein, dass es während seiner Zeit als IOC-Präsident eine neue Athletenbewegung in der Art und Weise gegeben hat, wie sie es jetzt gibt?
Das kann man sicherlich so sehen. Seit geraumer Zeit beobachtet man ja, dass Athletinnen und Athleten weltweit sich ja autonom organisieren von Sportverbänden, von nationalen olympischen Komitees und Mitspracherecht eben einfordern. Einfach nur ein Blick auf den unabhängigen Athletenverein Athleten Deutschland, also hierzulande. Und das wird interessant zu beobachten sein, inwieweit man beim IOC und auch Thomas Bach eben diesen Stimmen ja, Raum einräumt, dass die eben mitpartizipieren können, ja, inwieweit man sie als Stakeholder innerhalb dieser olympischen Bewegung ernst nimmt. Und wenn man zurückschaut auf die letzten 8 Jahre von Bach, dann kriegt man definitiv das Gefühl, dass er die Zügel lieber selber in der Hand halten will, beziehungsweise sein interner Zirkel, der dort letztendlich für die Politik des Internationalen Olympischen Komitees verantwortlich ist. Aber man muss auch sagen, dass das IOC daran nicht mehr vorbeikommen wird, dort klar zu machen, dass eben auch diese Athleten, um die es ja letztendlich geht, ja, bei Olympischen Spielen, was ja auch Thomas Bach zumindest immer wieder in Sonntagsreden erwähnt, dass dort eben klar mehr Mitspracherecht für die eingeräumt wird. Aber das wird interessant zu beobachten sein, wie diese Diskussion in den nächsten Monaten ablaufen wird.
Sagt Robert Kempe. Einen längeren Film von ihm zu diesem Thema können Sie auch auf sportschau.de abrufen. Die Olympischen Spiele sind auch ein Traum von manchen deutschen Sportfunktionären, genauso wie die Austragung von anderen Sportgroßveranstaltungen, wie eben der Skinordisch-WM gerade oder natürlich der Fußball-WM 2006. Welcher Sportverband und welche Städte sich wann für solche Veranstaltungen bewerben, dafür gibt es bis jetzt keine übergreifende politische Strategie, obwohl natürlich auch Steuergeld in solche Veranstaltungen fließen. Das mit der Strategie soll sich jetzt aber ändern. Am Mittwoch wurde im Bundestag die nationale Strategie Sport-Großveranstaltung vorgestellt, nach vielen Monaten Diskussionen, insbesondere zwischen dem Bundesinnenministerium und dem Deutschen Olympischen Sportbund. Sebastian Trepper stellt die Eckpunkte des Konzepts vor.
Gemeinsam mehr Wirkung. Dieser Slogan soll gleichzeitig das Ziel der nationalen Strategie Sport-Großveranstaltungen verdeutlichen. Deutschland soll weiterhin einer der führenden Austragungsorte für Welt- und Europameisterschaften bleiben. Gleichzeitig wird in der Strategie formuliert, warum das überhaupt wünschenswert sein soll. Sportgroßveranstaltungen sollen zum Beispiel Impulse im Breiten- und Spitzensport setzen, das Ansehen Deutschlands in der Welt verbessern und Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Auch wie eine Bewerbung in Zukunft ablaufen sollte, wird skizziert. Wichtiger Baustein hier, der Dialog mit der Öffentlichkeit, um die Begeisterung für Sportgroßveranstaltungen zu steigern, wie es in dem Papier heißt. Entscheidende Punkte bleiben aber offen. Vor allem, wie die Strategie umgesetzt werden soll, ist unklar. In Kanada, Großbritannien und Dänemark kümmern sich zum Beispiel nicht mehr die einzelnen Sportverbände um eine Bewerbung. Stattdessen werden alle Bewerbungen bei zentralen Organisationen gebündelt, die durch die Regierungen kontrolliert werden. Gegen ein solches Vorgehen wehrt sich aber in Deutschland der organisierte Sport. Trotz dieser ungeklärten Frage, der Sportökonom Holger Preuß hält das Papier für vergleichbar mit Strategien anderer Länder. Andere Expertinnen und Experten kritisieren die Vorlage hingegen. Silvia Schenk von Transparency International nennt das Papier ein bürokratisches Monstrum. Und andere Sachverständige haben im Bundestag sogar gefordert, das Dokument nochmal komplett neu zu überarbeiten.
Und über diese Kritikpunkte habe ich mit Stefan Meyer gesprochen, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Die erste Frage an ihn: Wie soll die Bevölkerung nach den gescheiterten Bürgerentscheiden von Hamburg und München für Sportgroßveranstaltungen begeistert werden?
Ich bin der Auffassung, man muss die Bewerbung um Olympische Spiele klar differenzieren von anderen Sportgroßveranstaltungen. Also mein Eindruck ist der, dass Deutschland und die deutsche Gesellschaft sehr wohl sehr offen ist für Sportgroßveranstaltungen. Nicht zuletzt finden ja traditionell auch viele Sportgroßveranstaltungen in ganz unterschiedlichen Sportarten. Sie haben ja einige genannt. Heute geht die nordische Ski-WM zu Ende. Wir haben 2024 die Fußball-EM, die Handball-EM, 2023 die Special Olympics, nächstes Jahr die European Championships in München. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die deutsche Bevölkerung generell der Sportgroßveranstaltungen überdrüssig ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Deutschland ist ein sehr sportbegeistertes Land und wir sind vor allem auch ein sehr gastfreundliches und weltoffenes Land. Also es geht nicht darum, dass Deutschland kein guter Austragungsort für Sportgroßveranstaltungen ist. Und ich bin deshalb der Meinung, man muss Olympische Spiele eben getrennt betrachten von anderen Sportgroßveranstaltungen wie Europa- und Weltmeisterschaften. Und diese nationale Strategie hat auch nicht das Ziel, dass wir uns am Ende für Olympische Spiele bewerben. Es kann das Ergebnis sein, aber es muss nicht das Ergebnis sein. Und mir war es immer wichtig, jetzt unabhängig von den aktuellen Ereignissen oder Entwicklungen um die Rhein-Ruhr-Initiative, dass diese nationale Strategie Sportgroßveranstaltungen Sinn macht, auch ohne einer Bewerbung um Olympische Spiele.
Aber jetzt hat die CDU, CSU und SPD ja im Koalitionsvertrag festgeschrieben, es soll eine nationale Strategie für Sportgroßveranstaltungen geben, insbesondere mit dem Ziel, Olympische Spiele nach Deutschland zu hören. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist jetzt gar nicht mehr das Ziel, das kann darin münden. Aber Sie haben ja auch gesagt, das Problem von Deutschland sind ja nicht die Welt- und Europameisterschaften, sondern eben die Bewerbungen für Olympische Spiele. Warum wird denn jetzt mehr als 1 Million Euro für eine Strategie ausgegeben, die dann dieses drängendste Problem deutscher Sportpolitik gar nicht angeht?
Also wie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen. Es kann sehr wohl am Ende einer nationalen Strategie Sportgroßveranstaltungen auch eine hoffentlich dann mal erfolgreiche Bewerbung um Olympische Spiele stehen, aber es muss nicht der Fall sein. Aber unabhängig davon macht diese Strategie Sinn und macht es auch Sinn, sie mit Leben zu erfüllen, sprich sie auch mit Finanzmitteln auszustatten, weil ich der Überzeugung bin, dass Sportgroßveranstaltungen wie vielleicht kaum andere Ereignisse in unserer sehr heterogenen und pluralen Gesellschaft noch in der Lage sind, einerseits den innerlichen Zusammenhalt einer Gesellschaft zu stärken, also für den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch mit beizutragen, aber auch ein positives Bild unseres Landes ins Ausland zu tragen, ein positiver Botschafter zu sein, also so ein modernes Lagerfeuer unserer Zeit darzustellen. Also ich bin der Auffassung, wir sind zwar gut im Austragen von Sportgroßveranstaltungen, aber da gilt auch der Grundsatz, nichts ist so gut, als dass es nicht noch besser werden könnte. Und deshalb, Sie haben ja einige Länder genannt, wir sind ja nicht die Ersten, die eine derartige Strategie entwerfen. Dänemark, Großbritannien, Kanada haben es uns schon vorgemacht. Und wenn man sich zum Beispiel Großbritannien und Kanada ansieht, dann mündete in diesen beiden Ländern die nationale Strategie Sportgroßveranstaltungen dann auch in die erfolgreiche Durchführung von Olympischen Spielen.
Da wurde das aber auch klar als Ziel genannt. Lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf das Vertrauen vielleicht in der Bevölkerung für solche Großveranstaltungen. Das Vertrauen in der Bevölkerung oder das Misstrauen in der Bevölkerung richtet sich ja auch vor allem gegen große Sportorganisationen wie FIFA, IOC, aber auch, wie Umfragen zeigen, gegen den DOSB, wenn auch nicht so stark. Was erwarten Sie denn vom organisierten Sport, damit das Vertrauen zurückgewonnen wird? Denn ohne dieses Vertrauen wird es ja keine zum Beispiel erfolgreiche Bewerbung für Olympische Spiele in Deutschland geben.
Das ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Punkt. Vertrauen muss zurückgewonnen werden, insbesondere auch von den Sportorganisationen. Und das gelingt nur, indem man die Bevölkerung davon überzeugt, dass jeder Einzelne auch einen Mehrwert hat, wenn diese Sportgroßveranstaltungen bei uns stattfinden. Es geht darum, deutlich zu machen, dass beispielsweise Olympische Spiele nicht nur ein Ereignis sind, das 16 Tage dauert und bei dem sich bis 10.000 Sportler und ein paar Funktionäre und Zuschauer tummeln, sondern es geht darum, die Bevölkerung möglichst frühzeitig mit einzubinden, offen mit einzubinden, transparent auch mit allen Aspekten umzugehen und vor allem auch deutlich zu machen, dass auch gesellschaftspolitische, Umwelt-, klimapolitische Aspekte mit einer Sportgroßveranstaltung verbunden werden können. Es geht auch um Themen der Integration, sozialpolitische Aspekte. Also ich hoffe natürlich, dass es irgendwann mal wieder auch Olympische Spiele in Deutschland geben wird. Aber dies wird nur gelingen, wenn die Bürgerinnen und Bürger dies auch als ihre Olympische Spiele tatsächlich annehmen und sie selbst sich auch als Teil dieser Olympischen Spiele auch sehen.
Aber ist nicht gerade schon wieder das Problem, das, was Sie gerade gemacht haben, nämlich dass zum Beispiel mit Sportgroßveranstaltungen Nachhaltigkeitsziele verfolgt werden sollen oder zum Beispiel, was ja, jetzt bin ich wieder bei Olympia, aber was da immer wieder genannt wird, dass darüber Stadtentwicklung betrieben wird. Jetzt hat Tillmann Häuser vom BUND schon während der Sachverständigenanhörung im Bundestag auch gesagt, das ist die falsche Reihenfolge. Also erst muss die Stadtentwicklung kommen und erst müssen die Projekte kommen und dann kann man eventuell darin dann Olympische Spiele da draufsetzen. Aber man sollte nicht Olympische Spiele und Stadtentwicklung dann immer so kombinieren. Aber das wird in der Strategie ja auch wieder getan. Warum?
Ja, wir haben uns in der Strategie vor allem auf die sportpolitischen Aspekte konzentriert und auf die gesellschaftspolitischen Aspekte. Natürlich, der Überzeugung bin ich auch, man darf den Sport nicht überfordern und man darf auch von einer Sportgroßveranstaltung nicht zu viel erwarten. Und es gibt ja einen Zielkatalog, den wir erarbeitet haben mit 6 Hauptzielen und mit 10 Subzielen. Und natürlich kann nicht jede Sportgroßveranstaltung, jede Europa- oder Weltmeisterschaft in einer Einzelsportart all diese Ziele gleichermaßen mit im Blick haben und mit verwirklichen. Aber ich bin der festen Überzeugung, weil Sie davon gesprochen haben, wie kann man die Akzeptanz und auch das Vertrauen in der Bevölkerung stärken. Es ist aus meiner Sicht eben sehr wichtig, deutlich zu machen, dass Sportgroßveranstaltungen einen Mehrwert bieten neben dem Sport an sich. Und da ist natürlich der Hinweis schon richtig. Natürlich kann man jetzt nicht, wenn man beispielsweise eine Europameisterschaft in der Leichtathletik austrägt, davon ausgehen, dass damit ganze Stadtteile sich jetzt neu ordnen oder dass der gesamte öffentliche Personennahverkehr in einer Stadt auf neue Beine gestellt wird. Also wie gesagt, man darf auch nicht zu viel verlangen vom Sport und von Sportgroßveranstaltungen. Aber es geht eben schon auch darum, dass man neben dem sportpolitischen Aspekt an sich, also der Durchführung der Sportveranstaltung, die natürlich immer im Fokus und das Hauptaugenmerk ist, dass es eben auch andere Ziele gibt und andere Aspekte gibt, die gleichermaßen auch sehr ernsthaft mitverfolgt werden.
Jetzt hat sich die Bewerbung für die Olympischen Spiele 2032 ja praktisch erledigt. Jetzt haben Armin Laschet und auch die Rhein-Ruhr-Initiative gesagt, wir können uns Spiele 2036 vorstellen, also 100 Jahre nach den Nazi-Spielen in Berlin. Was halten Sie persönlich von dieser Idee?
Ja, das muss man sich mit Sicherheit sehr gut überlegen. Dieses Argument, dass man 100 Jahre nach den Nazi-Spielen von Berlin ein anderes Deutschland präsentiert, ein demokratisches, weltoffenes, gastfreundliches Deutschland, das ein fester Rechtsstaat ist, ein fester Bestandteil der europäischen Wertegemeinschaft ist. Das hat natürlich auf den ersten Blick Charme. Nur auf der anderen Seite muss man natürlich auch mit ins Kalkül ziehen, dass das Verhetzungspotenzial mit Sicherheit sehr, sehr groß ist. Also liegt der Ball im Spielfeld des DOSB. Wie gesagt, wir haben keinen Staatssport, sprich es liegt jetzt nicht in der Entscheidungsgewalt des Bundesinnen- und Sportministeriums, wann und für welche Olympischen Spiele sich Deutschland eventuell bewirbt, sondern das muss der DOSB entscheiden, beziehungsweise dann ein Bundesland, das sich hier auch mit hervortut. Aber das sind natürlich all diese positiven und negativen Aspekte, die ja doch sehr schnell auf der Hand liegen, aus meiner Sicht schon gut gegeneinander abzuwägen.
Sagt Stefan Mayer, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Eine längere Version des Gesprächs können Sie in unserer kostenlosen DLF-Audiothek nachhören. Vor einer Woche haben wir hier im Programm über ein neues Kapitel der DDR-Doping-Geschichte berichtet. Menschenversuche an Freizeitsportlern. Jetzt werden sportpolitische Reaktionen gefordert. Shea Westhoff aus der ARD-Doping-Redaktion.
Hans-Albrecht Kühnes Geschichte in der ARD-Doku bewegte viele Menschen. DDR-Forscher führten geheime Experimente an ihm und anderen Freizeitsportlern durch, etwa schmerzhafte Gewebeentnahmen oder Verabreichungen gefährlicher Anabolika. Kühne muss bis heute mit den Folgen leben.
Es sind Menschenversuche gewesen, bei denen ich hätte nicht ein Darsteller, Kleindarsteller hätte sein dürfen.
Opferverbände verlangen nun, das dunkle Kapitel des DDR-Sports aufzuarbeiten, so zum Beispiel der Doping-Opferhilfeverein. Vorstandsmitglied Tina Jürgens fordert von der Politik, das mittlerweile abgelaufene Entschädigungsgesetz für Dopingopfer neu aufzulegen. Und dieses Gesetz solle nun auch für betroffene Freizeitsportler gelten, nicht wie bisher nur für DDR-Leistungssportler.
Wenn jetzt durch Forschung herausgefunden wird, dass es sehr viel breiter war, dann kann man ja nicht sagen, naja, wir haben das Gesetz aber nur für die gemacht, dann haben wir nichts für euch. Die Leute sind doch trotzdem betroffen und die sind trotzdem durch diesen Staat zu Schaden gekommen.
Auch die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte bereits vom Bundesinnenministerium sowie vom Deutschen Olympischen Sportbund gefordert, bei der Aufarbeitung des DDR-Staatsdopings einen neuen Fokus auf Hobbysportler zu legen. Aber die adressierten Instanzen, entweder schweigen sie oder weisen die Verantwortung von sich. So teilte der Deutsche Olympische Sportbund auf Anfrage mit, dass er die Verantwortung für die Aufklärung nicht bei sich sehe, sondern bei der Politik. Und das zuständige Bundesinnenministerium auf ARD-Anfrage äußerte es sich nicht. Der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde Roland Jahn wünscht sich, dass auch die damals an den Versuchsreihen beteiligten Forscher zur Aufarbeitung beitragen.
Es läuft uns die Zeit weg, weil die Menschen irgendwann wegsterben und noch haben sie die Chance, sie ehrlich zu machen.
Das Erbe des DDR-Sports, es wiegt offenbar nun noch schwerer.
Shea Westhoff über die Reaktionen auf die Recherchen der ARD-Doping-Redaktion. Der Reitsport steht still. Bis Ende März sind in Deutschland und in diversen anderen Ländern alle Turniere abgesagt. Nicht wegen Corona, sondern wegen eines anderen Virus, dem equinen Herpesvirus. Mehr als 100 Pferde sind infiziert, 9 inzwischen gestorben. Die ersten Fälle sind Ende Februar bei einem Turnier in Valencia aufgetreten, weil einige Reiter mit ihren Pferden von dort abgereist sind. Bevor klar war, wie gefährlich die Lage ist, gibt es nur noch außerhalb Europas erste Fälle. Über diesen Ausbruch habe ich mit der Tierärztin Christine Fuchs von der Tierklinik Lüsche gesprochen. Sie ist im Auftrag der Deutschen Reiterlichen Vereinigung in Valencia, um dort die Tiere zu versorgen. Und sie hat zunächst erklärt, warum das Virus so gefährlich ist.
Also das Problem mit diesem Virus ist einfach, dass man es oft am Anfang nicht unbedingt als das erkennt, was es ist. Und das Problem, die Folgen sind, die nach dem Fieber kommen, also diese neurologischen Fälle, die es eben in bestimmten Situationen entwickeln kann. Und das ist einfach das Problem, dass meistens zuerst wird gedacht, okay, die Pferde haben ein bisschen Fieber, dann kriegt man das Fieber in den Griff, okay, alles ist in Ordnung. Und dann treten erst diese neurologischen Fälle auf und dann fängt man erst zu testen. Das ist einfach so ein bisschen das Problem, dass man es nicht gleich als das erkennt, was es denn ist.
Und die neurologischen Symptome sorgen dann auch für die Bilder, die jetzt auch rundgegangen sind, dass Pferde dann an Kränen aufgehangen werden müssen, damit die überhaupt stehen bleiben können.
Genau so ist das. Also das ist im Prinzip so, dass eben unter bestimmten Umständen, die man bis heute gar nicht so 100% bestimmen kann, das Virus bei einigen Pferden und das auch weit nicht bei allen das Rückenmark befällt und da verursacht es meines Wissens nach vor allem eine Gefäßentzündung, sodass im Prinzip das Rückenmark nicht mehr genug durchblutet wird. Und es dann eben zu mehr oder weniger schlimmen Symptomen kommen kann. Wir haben hier viele, die nur leicht betroffen sind. Das heißt, wo man so ein paar Tage so ein bisschen eine Veränderung des Gangbildes sehen konnte. Oder das geht dann ganz oft auch auf die Harnblase, die ein paar Tage eine Harnblasenlähmung haben. Aber wenn das dann eben schlimmer wird, verlieren die im Prinzip komplett die Kontrolle über ihre Beine und können dann eben auch gar nicht mehr stehen teilweise.
Jetzt hat es von vielen Reiterinnen und Reitern Kritik gegeben an den Zuständen in Valencia. Zum Beispiel, dass die Pferde nicht gut genug isoliert wurden oder dass der Veranstalter generell mit der Situation überfordert war. Können Sie diese Kritik nachvollziehen? Jetzt sind Sie ja auch schon eine Woche vor Ort.
Ich kann das definitiv nachvollziehen. Ich kann nicht genau sagen, wie es genau am Anfang gelaufen ist und wie es war. Also es ist definitiv so, dass die Umstände und die tierärztliche Versorgung, seit wir hier sind, sehr, sehr gut ist. Aber definitiv hätte man in irgendeiner Weise da früher isolieren müssen oder konsequenter. Das ist auf jeden Fall klar. Aber wie gesagt, so genau weiß ich das nicht, weil wir eben nicht von Anfang an da waren und eben jetzt nur von allen Seiten irgendwas erzählt bekommen und ich das nicht so ganz beurteilen kann. Aber definitiv hätte man sicherlich früher und konsequenter isolieren müssen.
Ist es vielleicht auch generell eine Frage der Haltung der Tiere bei solchen Turnieren, über die man jetzt vielleicht nochmal diskutieren müsste, dass man da vielleicht generell etwas ändert? Also dass zum Beispiel die Boxen größer werden oder dass die Pferde mehr Frischluft bekommen oder da die Frischluftzufuhr verbessert wird?
Also gerade jetzt können wir uns gegen Frischluft überhaupt nicht beschweren. Die Boxengröße ist ja von der FEI gefordert. Es gibt eine Mindestboxengröße. Die ist meiner Meinung nach ein bisschen klein, weil wir sehr viel mit großen Pferden zu tun haben, aber eben auch aus anderen Gründen. Ich denke nicht, dass das Problem hier die Frischluft war, sondern was hier ist, es gibt ein großes Stallzelt für alle Pferde. Und das ist bei anderen Turnieren teilweise anders geregelt. Also wenn man einfach mehrere kleine Stallzelte hat und eben auch nur bestimmte Leute Zugang zu diesen Zelten haben, dann hat man einfach diese Verbreitung durch den Menschen auch nicht so stark. Und ich denke, dass das unter anderem hier eben zu diesem Massenausbruch auch geführt hat.
Welche Maßnahmen helfen denn generell, um diesen Ausbruch einzudämmen?
Ja, also das Wichtigste ist die Hygiene, die Isolation der betroffenen Tiere und dass man in regelmäßigen Abständen Tests macht, eine bestimmte Quarantänezeit einhält und eben alles, was mit diesem Virus potenziell in Kontakt gekommen ist, desinfiziert. Generell ist es so, dass das Virus kein besonders resistentes Virus ist, also in der Umwelt. Das heißt, man kann es mit den gängigen Desinfektionsmitteln eigentlich sehr gut abtöten, aber man muss einfach konsequent sein.
Jetzt hat der Verband Deutscher Galopp eine Impfpflicht bei allen Wettbewerben verhängt. Es gibt eine Impfung gegen dieses Herpesvirus. Das ist aber im Moment eben noch keine Pflicht gewesen. Jetzt hat der Deutscher Galopp das für seine Wettbewerbe eingeführt. Ist das eine richtige Reaktion aus Ihrer Sicht?
Meiner Meinung nach ja. Dennoch haben wir im Moment das Problem, dass überhaupt kein Herpesvirus-Impfstoff, soweit ich weiß, sogar weltweit verfügbar ist. Weil generell relativ wenig geimpft worden ist und jetzt plötzlich der ganze Impfstoff gekauft wird und jetzt ist keiner da. Was teilweise auch für diejenigen ein Problem ist, die die ganze Zeit geimpft haben, die jetzt nicht weiter impfen können. Also kurzfristig ist das alles ein bisschen schwierig. Generell halte ich es aber für eine gute Maßnahme.
Wie könnte sich denn dieser Ausbruch in Richtung auch Olympischer Spiele noch auswirken? Also wie lange, glauben Sie, müssen die Pferde in Isolation dann gehalten werden, bis dann der Ausbruch unter Kontrolle ist? Also kann sich das wirklich so lange hinziehen, dass eventuell sogar die Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen gefährdet sind?
Das glaube und hoffe ich nicht. Also wichtig ist, dass man konsequent diese Pferde nachverfolgt und diese Pferde isoliert. Und wenn man das tut und entsprechend testet, da gibt es verschiedene offizielle Schemata, dann hat man bis zu einer vierwöchigen Quarantäne und wenn dann die Pferde frei getestet werden, ist man auch ziemlich sicher, dass die wieder Kontakt mit anderen Pferden haben können. Und wenn man eben diese Pferde, die Kontakt hiermit hatten, konsequent verfolgt, dann sollte das kein Problem sein.
sagt Tierärztin Christine Lüsche zum Herpes-Virusausbruch im Pferdesport. Und damit endet Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.